Einen wunderschönen guten Morgen von mir auch nochmal. Ich freue mich, hier zu sein. Und auch wenn vielleicht mir das eine oder andere nicht glaubt, weil ich das jeden Sonntag sage, ich freue mich wirklich, hier zu sein. Und ich freue mich ganz besonders, jetzt mit euch ein paar Gedanken und Gottes Wort zu teilen. Und ich finde das richtig genial, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, Gemeinde zu bauen. Und Jesus in dieser Stadt sichtbar zu machen. Seid ihr auch froh darüber, dass wir das können? Also ich bin es auf jeden Fall. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie für die, die vielleicht heute das erste Mal da sind oder gar nicht so wissen, was wir eigentlich machen. Wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, wir haben sie genannt Riskante Gebete, weil wir glauben, dass es in unserem Leben Mut und Risikobereitschaft braucht, um auch mit Gott die nächsten Schritte zu gehen im Glauben und mehr zu sehen und mehr zu erleben. Und deswegen möchte ich heute mit uns über ein ganz, ganz wesentliches und wichtiges Gebet sprechen, das es echt in sich hat. Ich glaube, dass dieses Gebet das Potenzial in sich birgt, wirklich diese Welt zu verändern. Und es ist das Gebet, über das Jesaja spricht, Herr, sende mich. Er bittet Gott darum, ihn zu senden. Und wir wollen uns heute mal angucken, in was für einen Kontext betet Jesaja eigentlich dieses Gebet. Und als ich über diesen Gottesdienst nachgedacht habe, da ist mir wieder das Wort eingefallen, auch was Paulus einmal gesagt hat. Er sagt das in einem bisschen anderen Kontext, aber er sagt, das Evangelium, das Wort Gottes ist ein Anstoß. Und ich habe mir gedacht, es ist extrem wichtig, dass wir immer wieder Gottes Wort als einen Anstoß predigen. Warum? Weil ich glaube, nur das, was uns ein Anstoß ist, bringt uns auch irgendwie innerlich in Bewegung. Und deswegen habe ich für diesen Gottesdienst gebetet und das ist mein Gebet, dass heute uns Gottes Wort ein Anstoß ist, dass wir heute nicht diesen Gottesdienst einfach verlassen und sagen, ja, haben wir halt mal wieder was gehört, sondern dass das, was wir hören, uns innerlich in Bewegung bringt. Dass heute nach diesem Gottesdienst Menschen rausgehen und sagen, ja, ich bin wieder einen Schritt weitergekommen, ich mache mich jetzt wieder mehr auf dem Weg mit meinem Jesus und ich lasse mich bewegen von ihm, von seinem Wort. Und das ist mein Anliegen und mein Wunsch für heute. Dass wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen und Gott unser Herz bewegt. Und ich möchte gar nicht lang rumfackeln. Ich möchte gleich mit uns in den Text einsteigen, der für heute steht. Und wir gehen dazu in Jesaja 6 und da lesen wir folgenden Text. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Und da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphim, und jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib, und mit 2 brauchten sie zum Fliegen. Und sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Seraphim zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen, wen? Wen soll ich senden? Wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer wird für uns gehen? Und ich antwortete, ich bin bereit. Herr, sende mich. Ich finde das einen ganz, ganz starken Text, den wir hier vor uns haben. Und um diesen Text so richtig einzudringen und den zu verstehen, sind ein paar textgeschichtliche Hintergründe wichtig und nötig, von denen ich euch kurz erzählen möchte. Jesaja schreibt hier am Anfang: Es war in dem Jahr, als der König Osia starb. Und wir finden in der Bibel immer wieder diese Zeitangaben, dass es zu der Zeit geschah, als der König Osia starb, oder auch im Neuen Testament lesen wir das ganz oft: Es begab sich aber zu der Zeit, gerade auch als Jesus geboren wurde, es begab sich zu der Zeit und es geschah zu diesem Zeitpunkt und als dieses oder jenes passierte. Der Bibel ist es immer ganz, ganz wichtig, oder den biblischen Autoren, uns zu zeigen, dass etwas in einem Moment zu einer gewissen Zeit geschieht. Und die biblischen Autoren schreiben ja auch ihre Geschichte immer wieder in Abgrenzung zu damaligen Gottesvorstellungen. Und gerade in der damaligen Zeit im alten Griechenland, aber das ist ja auch jetzt hier ein bisschen vorher, 700 Jahre vor Christus ungefähr. Aber gerade in dieser Zeit gab es so diese Gottesvorstellung: Gott begegnet den Menschen durch Legenden oder gerade in irgendwelchen Mythen. Und der Mensch, der muss letztendlich aus dieser Welt fliehen, sich irgendwo in Trance setzen und irgendwelchen abstrakten, überirdischen Sphären begegnet er dann Gott. Durch irgendwelche Mythen oder irgendwelche Praktiken, die er dann tut. Und die biblischen Autoren machen uns damit mit diesen Zeitangaben immer wieder eines ganz, ganz deutlich: Gott begegnet dem Menschen, Gott begegnet uns nicht jenseits von Raum und Zeit in irgendwelchen abstrakten Sphären, sondern er begegnet uns immer mitten in unserem Kontext, mitten in unserem Leben. Es begab sich zu der Zeit, heißt nichts anderes: Gott greift ein, Gott begegnet dir und mir, Gott begegnet seinem Volk mitten im Weltgeschehen. Mitten in den Turbulenzen, mitten in den Herausforderungen. Wir müssen nicht irgendwo weit wegfliehen von dieser Welt, sondern unser Gott, er kommt in unsere Welt. Und das ist das, was Jesaja hier aussagt. Und er gibt uns diese Zeitangabe: Es war in dem Jahr, als der König Osia starb. Und es war ja nicht irgendein Jahr, sondern dieses Jahr war ein ziemlich spannungsreiches Jahr, eine ziemlich spannungsreiche Zeit, vielleicht sogar die spannungsreichste im ganzen Alten Testament. Außenpolitisch wird's immer brenzliger. Assyrien ist auf dem Vormarsch. Sie nehmen irgendwann sogar das Land Israel ein. Sie deportieren, also nehmen die Oberschicht Israels gefangen, verschleppen sie nach Assyrien. Israel verliert seine Identität, sein Land, seine Führer. Das Volk verkommt. Also es gibt keine mehr, die das Volk leiten, sondern jeder macht so, was er gerade denkt. Und es herrschen Zustände wie auf einer Pirateninsel. Jesaja schreibt das einmal und sagt, dass zu dieser Zeit die Menschen Finsternis Licht nennen und Licht Finsternis. Also Gutes wird Böse genannt, Böses wird gut. Ja, du bringst jemanden um, weil du an sein Geld kommen willst, das ist gut. Ja, das ist ehrenhaft. Das ist so dieser Gedanke, die Zeit, in der die Leute leben. Oder du hilfst irgendwie einem Bedürftigen, der aufgrund vielleicht seiner körperlichen Behinderung verarmt ist, und das ist dumm. Das ist schlecht. Das ist böse. Es herrschen Zustände wie auf einer Pirateninsel. Es geht drunter und drüber. Chaos, außenpolitisch sowie innere Spannungen. Und dann zu dem Ganzen stirbt auch noch Osia, ein König, der, sag ich mal, im Gegensatz zu den anderen noch halbwegs gut unterwegs war. Und dann heißt es, genau in dieser Zeit voller Spannung, voller Turbulenzen, voller Herausforderungen, voller Stürme, voller Perspektivlosigkeit begegnet Gott dem Jesaja. Und Jesaja darf in dieser Begegnung mit Gott eine neue Perspektive einnehmen. Und er sieht Gott sitzen auf seinem Thron. Und inmitten dieses Chaos sieht er, Gott ist immer noch König. Und Gott herrscht auf seinem Thron. Und diese Begegnung, die Jesaja hier macht, die löst in ihm einen Wunsch aus. Diese Begegnung mit dem größten Gott, mit dem Höchsten aller Höchsten, die löst in ihm einen tiefen, tiefen Wunsch und eine Sehnsucht aus. Nämlich den Wunsch: Herr, sende mich. Herr, sende mich, lass mich nicht hier bleiben, sondern sende mich mitten in diese Welt wieder. Und da wird eines ganz, ganz Wichtiges deutlich, ein wesentlicher Aspekt, eigentlich der wesentlichste Aspekt, auch der Grund, warum es Gemeinde gibt, warum wir Gemeinde feiern. Nämlich hier wird deutlich, jede Begegnung mit Gott führt uns immer in eine Begegnung mit dieser Welt. Jede Begegnung mit Gott führt uns immer wieder in die Realität und in die Nöte und in die Herausforderungen dieser Welt. Und ich finde das ganz spannend, weil Jesaja hätte ja auch wirklich die Gelegenheit gehabt, einfach drinnen im Tempel zu bleiben. Oder? Wäre eine schöne Vorstellung, oder? Jesaja begegnet Gott und alles so schön und toll und der Saum erfüllt den Tempel und Jesaja bleibt da und kuschelt sich so ran an den Saum und an charismatisch-pfingstlicher Gottesdienst-Atmosphäre hat es ja wirklich in dieser Begegnung nicht gefehlt, oder? Also, wenn ich das mal hier so lese, Rauch erfüllte den Tempel, den Nebel, ja, also Nebelmaschine war richtig am Dampfen. Dann lesen wir hier was von der Bass oder der Sound, die Lautstärke der Engelschöre ließ das Fundament erbeben, ja, alles hat gebebt, also da durftest du keine Probleme mit Ohren haben. Und die Engel rufen rauf und runter, singt man dieselbe Strophe. Heilig, 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 ja, man singt immer dasselbe. Strophe 1 heilig, Strophe 2 heilig und der Refrain. Heilig, genau. Also richtig schöner, charismatisch-pfingstlicher Gottesdienst. Jesaja hätte die Möglichkeit gehabt, sich so richtig in einem tiefen, deep, geistlich, Gänsehaut, atmosphärischen Anbetungsworship aufgehen lassen können und gesagt, oh, hier geht's mir gut. Und Jesaja kommt mit dem Saunahandtuch raus aus dem Tempel und sagt, nächsten Sonntag wieder. Amen. Und aber genau das lesen wir nicht. Und ich mache mich da gerade so ein bisschen drüber lustig. Aber eigentlich ist es eine ganz ernste Angelegenheit. Weil manchmal, und ich sage das von mir, ich bin absolut Charismatiker und Pfingstler. Ich bin stolz darauf, auch einer Bewegung anzugehören, die Wert legt auf Gefühle und auf Atmosphäre. Aber manchmal haben wir auch ein bisschen eine Schlagseite, glaube ich. Und manchmal betonen wir das so stark, es geht um die Tiefe und wir wollen möglichst, dass alles so tief ist, möglichst, dass die Leute, die reinkommen, die ertrinken schon fast. Ja, also so tief alles und wenn nicht genügend Gänsehaut dabei war, wenn nicht genügend Atmosphäre dabei war in unserem Gottesdienst oder sonst was, dann sagen wir, der Heilige Geist war nicht da. Also das war echt kein starker Gottesdienst, kein Wirken des Geistes. Aber ich möchte uns mal eines sagen und ich glaube, dass ich hier ganz stark im Interesse auch des Jesaja rede von dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn die Begegnungen, die wir mit Gott haben, wenn unsere Gottesbegegnungen in unserem Leben als Gemeinde, aber auch persönlich als Christen, wenn diese Gottesbegegnungen nicht mehr in uns bewirken als ein bisschen Gänsehaut und Bauchkribbeln, dann frage ich mich, ob wir da wirklich Gott begegnen oder vielleicht unseren eigenen Emotionen und Wünschen und Gedanken, die wir haben. Ich glaube von ganzem Herzen, jede Begegnung mit Gott führt uns immer in eine Begegnung mit dieser Welt. Führt uns immer in eine Begegnung mit unserem Nächsten. Führt uns immer in eine Begegnung mit den Herausforderungen. Sie führt uns nicht in abstrakte Fernen, sondern sie führt uns, wie Jesaja, immer direkt in das Weltgeschehen hinein. Und genau das ist das, was dieser Text hier sagt. Und ich möchte mal mit uns eine spannende Stelle aus Matthäus 25 lesen, weil da wird genau dasselbe ausgesagt. Da spricht Jesus über das Weltgericht in Matthäus 25, Vers 31. Da heißt es, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Die Bibel liebt dieses Bild von Gott, der auf seinem Thron sitzt, der regiert, der Thron seiner Herrlichkeit. Und es ist ganz interessant. Und dann wird Gott die Menschen scheiden in zwei Lager. Die einen, die seinen Willen getan haben, er nennt sie die Gerechten, die nach seinem Herzen gelebt haben, die das getan haben, was er wollte. und die das Reich Gottes erben dürfen und die anderen, die seinen Willen nicht getan haben und die das Reich Gottes nicht erben werden. Und er teilt sie in diese zwei Lager und dann nennt er ihnen den Grund dafür, warum die einen jetzt für alle Ewigkeit mit ihm zusammen sein dürfen, was eigentlich genau ihr Leben als Gerechte ausgemacht hat. Was war genau der Wille Gottes, den sie getan haben? Und da sagte er nicht zu ihnen, ja, weil ihr immer im Sonntaggottesdienst eure Hände gehoben habt oder weil ihr genügend Bibel gelesen habt oder dieses, keine Frage, Bibel lesen ist wichtig. Aber er sagt das eben nicht, sondern er sagt ihnen ganz klar nein. Er sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling, ihr habt mir ein Zuhause gegeben, ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war ein Gefangener, ihr seid zu mir gekommen. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Und dann werden diese Gerechten ihn fragen und sagen, ja, wann haben wir dich denn, du sitzt da auf deinem Thron in aller Herrlichkeit, in aller Majestät, wann haben wir dich denn bitte so jemals nackt gesehen? Was ist das für eine Vorstellung? Wann haben wir dich denn jemals gesehen als jemand, der im Gefängnis war oder jemand, der krank war? Du doch nicht, du sitzt doch auf deinem Thron. Und dann ist diese ultimative, faszinierende Antwort. Wahrlich, ich sage euch, sagt Gott zu seinen Kindern, was ihr einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr nicht ihnen getan, nein, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Und genau da wird wieder deutlich, jede Begegnung, nicht nur eine Begegnung mit Gott ist eine Begegnung mit der Welt, sondern jede Begegnung mit der Not dieser Welt ist auch eine Begegnung mit Jesus. Ist eine Begegnung mit Gott. Wir begegnen hier nicht nur Menschen. Wir begegnen nicht nur Menschen in ihren Problemen, in ihren Herausforderungen. Wir begegnen Gott. Wir begegnen Jesus. Und gerade durch das, was Jesus erzählt, wird so deutlich, was der Herzschlag Gottes ist. Jedes Mal, wo wir einem Notleidenden begegnen und eine Antwort auf seine Not sind, da begegnet der Himmel die Erde. Und genau diese Begegnung, da genau in dieser Begegnung vollzieht sich der Wille Gottes. Genau in dieser Begegnung wird so fundamental das Herz Jesu zum Ausdruck gebracht. Der Durstige ist nicht mehr durstig, bekommt zu trinken. Der Hungrige wird satt. Der Kranke ist nicht mehr alleine mit seiner Krankheit. Auch der Gefangene ist nicht mehr alleine, man trägt es, die Last zusammen. Der Heimatlose und Verlorene findet wieder ein Zuhause. Hier kommt wirklich der Himmel auf die Erde. Hier vollzieht sich wirklich das, was Gottes Herz für diese Welt ist. Hier passiert genau das, was Gott sich wünscht in dieser Welt, dass das, was geschehen soll. Und ich glaube, dass Gott heute immer noch 2700 Jahre nach Jesaja ruft, wen kann ich senden? Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und für uns meint den Himmel, meint die Sache Gottes, meint das Anliegen Gottes. Für uns, wer wird für uns gehen, damit Leute, die ohne Hoffnung sind, wieder Perspektive haben? Wer wird für uns gehen, damit Menschen, die nicht mehr glauben können, wieder glauben können? Wer wird für uns gehen, damit Menschen Jesus kennenlernen? Damit Menschen, die in Hoffnungslosigkeit und Depression sitzen, wieder ein Licht sehen? Wer wird für uns gehen, damit in einer Welt, die von Chaos, Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit bestimmt ist, das Licht der Liebe Gottes wieder leuchtet? Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich glaube, dass es ein ganz, ganz zentrales Anliegen ist, dass Gott uns hier mitteilt. Und er fragt auch heute an diesem Morgen, wen kann ich senden? Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Wer wird für meine Sache gehen? Damit einer Welt, die dominiert wird von Negativschlagzeilen, die gute Botschaft hört, das Menschen liebt. Und ich möchte euch an dieser Stelle kurz ein Zeugnis zeigen von einem jungen, hübschen Mann, der genau uns gezeigt hat, wie sowas praktisch aussehen kann.
Ich bin der Lukas, ich bin jetzt schon länger in der Elim und ich hatte eine ganz spannende Zeit in meinem Leben, besonders die letzten Monate. Zwar war das direkt nach meiner Schulzeit, wo ich mich gefragt habe, okay, was soll ich jetzt tun? Ich habe gebetet und ich habe von Gott den Auftrag bekommen, dass ich nach Uganda gehen soll. Ich hatte da irgendwie ein Herz für. Ich hatte da richtig Freude für. Und natürlich ist es eine unglaubliche Herausforderung, besonders wenn man sich hier den europäischen Überfluss anguckt, den wir haben. Und dann weiß man ja in Uganda, okay, die Verhältnisse sind nicht so gut dort. Da hat man auch mal ein paar Tage kein Wasser, kein Strom. Also wirklich eine Herausforderung für mich, der ich das nicht kannte vorher. Aber ich habe gesagt, okay, Jesus, ich mache das und ich bin gespannt, was kommt. Und ich nehme alles mit, was du vorbereitet hast. Und ich habe das gewagt. Und ich möchte euch jetzt so einen ungefähren Tagesablauf mal vorstellen und damit einfach klar machen, ey, wie hat Jesus bei mir im Alltag durch mich wirken können. Und es fing morgens an, wo ich mit den Männern aufs Feld gefahren bin, im Truck. Ich habe besonders viel Kontakt gehabt mit einem Jungen, der hieß Ronald, der war 16 Jahre alt. Und Ronald hatte keine Eltern mehr, seit er 2 Jahre alt ist, die sind beide verstorben. Aber wir hatten einfach eine so gute Zeit zusammen und wir haben so viel gelacht und er war so offen und so herzlich und es war einfach eine unglaublich gute Zeit. Und eines Tages war ich bei ihm mit im Zimmer und ich habe mir sein Tagebucheintrag durchgelesen, wo er einen Brief an Jesus geschrieben hat und da stand, ey Jesus, danke, dass du mir Lukas geschickt hast und du weißt, mir fehlt die Liebe von meinen Eltern. Und darum danke ich dir umso mehr, dass du mir hier Lukas hergeschickt hast, der mich so liebt und mit dem ich so eine gute Zeit haben kann. Danke für diesen neuen besten Freund. Ich habe das gelesen und ich war echt ziemlich berührt dadurch, weil mir das selbst auch so viel bedeutet hat. Und es hat mir gezeigt, ey, allein für diese Beziehung hat es sich gelohnt, diese 3 Monate dort zu investieren. Ja, und abends bin ich zu den Waisenhäusern gegangen und habe mit den Kindern gespielt. Und da ich selber nicht so der kreative Typ bin, habe ich dann einfach einen Fußball mitgenommen. Der war dann immer schon kaputt, aber das war ja den Kindern egal. Und ich habe mit den Kindern gespielt, bis ich wirklich geschwitzt habe, bis ich nicht mehr konnte. Und dann habe ich die Kinder nach Hause gebracht. Und immer, wenn ich in dieses Haus ging, kam mir die Mutter entgegen mit offenen Armen und hat geschrien, oh Lukas, danke, dass du uns so viel Liebe schenkst und dass du dich so in unser Haus investierst. Wir lieben dich so. Bitte geh nicht. Und ach, es war einfach unglaublich. Und ich war da schon eher peinlich berührt, ne? Weil ich mich gefragt habe, okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Fußball gespielt mit Kindern. Das macht mir selber auch Spaß. Ja, und diese Situation haben mir einfach gezeigt, dass wenn wir bereit sind, uns senden zu lassen, ey, dann kann Gott wirklich die Herzen von Leuten auch verändern. So wie ich das von den Kindern vielleicht ein bisschen geschafft habe. Oder mit dem Ronald, wie wir einfach eine Beziehung haben, die jetzt noch hält. Und es war einfach eine Zeit, für die ich sehr dankbar bin und die sich so im Großen und Ganzen echt gelohnt hat.
Super, vielen Dank, Luki. Ich fand ja dieses Zeugnis richtig, richtig stark, weil ich so durch dieses Zeugnis gesehen habe, es braucht keine großen Sachen. Da war dieser junge Mann, der keine Eltern mehr hatte, schon seit er zwei Jahre alt war. Und einfach durch diese Beziehung, durch einen Freund im Leben zu haben, nämlich durch Luki, durfte der ein Stück Himmel ins Leben hineinbringen. Durfte da etwas von Gottes Liebe in das Leben von diesem jungen Mann hineinpflanzen oder die Kinder, die einfach jemanden hatten, mit dem sie spielen konnten, mit einem platten Fußball. Es braucht nicht irgendwelche großen Dinge und das ist für mich so was an diesem Zeugnis deutlich geworden ist. Nicht jeder von uns muss jetzt seine Sachen gleich packen nach dem Gottesdienst und ab nach Uganda fliegen. Aber wir können durch ganz kleine Dinge, vielleicht Menschen an deinem Arbeitsplatz, die gemobbt werden oder die keine Freunde haben oder Menschen, die deine Hilfe brauchen. Ja, vielleicht deine Nachbarin, die zu alt ist und nicht mehr ihre Einkäufe selber machen kann, mal irgendwie unter die Arme greifen oder helfen. Das sind oft so diese kleinen Momente, wie wir das gesehen haben, wo wir den Himmel in das Leben eines Menschen hineinbringen dürfen. Und wo Gottes Herz so zum Ausdruck gebracht wird. Und ich möchte jetzt noch auf einen weiteren Aspekt kommen, nämlich auf eine Reaktion, die Jesaja zeigt, als er Gott begegnet, nämlich auf den Aspekt der Bereitschaft. Und da möchte ich mit uns nochmal auf diese Reaktion eingehen, die Jesaja da zeigt. Gott sitzt auf seinem mächtigen Thron. Er sitzt im Himmel. Alle Engel sind um ihn herum, beten ihn an. Ein Moment der Herrlichkeit. Die Stimme, so haben wir es gehört, schon lässt die Fundamente erbeben. Gott zeigt sich in seiner ganzen Macht. Und als Jesaja diesem Gott begegnet, da wird ihm auf einmal ziemlich schnell klar, ich bin eine kleine Nummer hier. Und er sagt, spricht dieses aus, weh mir, ich vergehe, ich bin verloren. Jesaja merkt auf einmal, hier habe ich es mit etwas zu tun. Dieser Ruf, der hier an mich geht, das übersteigt meine Persönlichkeit. Das übersteigt meine Kompetenzen. Ich bin ein Sünder, sagt Jesaja. Ich habe unreine Lippen. Wer bin ich schon? Und es ist ganz interessant, wenn wir mal in die Bibel hineingucken, dann sehen wir dieses, wie sagt man, Prophetenphänomen immer wieder. Da, wo Gott Menschen begegnet, wo er sie beruft, da wollen sie sich erstmal drücken. Und da finden sie ständig irgendwelche Ausreden dafür, warum Gott sie eigentlich nicht gebrauchen sollte. Ja, ob das Mose war, der gesagt hat zu Gott, als er berufen wird, ich kann nicht reden, schick jemand anders. Ob das Jeremia war, der gesagt hat, ich bin zu jung. Ob das Jona war, der gleich die Flucht ergriffen hat und abgehauen ist. Oder ob das Jesaja selbst war, der gesagt hat, ich bin zu unrein. Ich hab's nicht drauf, ich kann's nicht. Und was mir deutlich geworden ist, ist, dass mit diesen durch diese Berufungsgeschichten, da wird uns aufgezeigt, um was es eigentlich geht. Um was geht es eigentlich wirklich? Worauf kommt wirklich an, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Gemeinde leben, in unserem Leben für Jesus, um was geht's wirklich? Mit diesen Berufungsgeschichten wird uns deutlich, es geht gar nicht um uns. Und es geht gar nicht um das, wie du dich gerade fühlst, um das, was du gerade empfindest, um deine Ausreden oder sonst was, sondern es geht um etwas viel, viel Größeres. Und ich habe ein Beispiel in der Bibel gefunden, drei Verse, die mich absolut faszinieren, weil in diesen Versen so viel über Leidenschaft und über das ausgedrückt wird, worum es eigentlich geht. Und wir finden diesen Abschnitt in der Apostelgeschichte 20, 22 bis 24. Und Paulus ist da gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Und überall, wo Paulus hinkommt, kommen Propheten zu ihm und sagen, Paulus, geh nicht weiter diesen Weg, geh nicht nach Jerusalem, weil du wirst verhaftet werden. Es wird Leid auf dich warten, es werden Bedrängnisse auf dich warten. Und wir wissen, dass Paulus verhaftet worden ist und außerbiblische Quellen berichten uns, letztendlich ist Paulus in Rom hingerichtet worden. Und Paulus schreibt in Anbetracht dieser Sachen und er sagt in Anbetracht all dieser Dinge, da holt er nochmal die Ältesten aus Ephesus zu sich und hält so eine Abschiedsrede. Und er sagt Paulus zu seinen Ältesten, und nun siehe, durch den Geist gebunden, fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und als ich diesen Vers für mich neu gelesen habe, ich bin ziemlich traurig geworden über mein Leben, über meine Lauheit. Und ich denke mir manchmal, wie oft verhalten wir uns wie diese Propheten? Und Gott ruft uns und sagt, wen soll ich senden? Und wir haben alle unsere möglichen Ausreden. Und Paulus hatte hier keine schönen Wetterprophetien. kein Sonnenaufgang, keine Blumenwiese oder sonst was, sondern seine Prophetien waren nur Leid, Bedrängnis, Fesseln, Tod, das wartet auf dich. Und ich finde diese Aussage, die Paulus hier sagt, die hat mich nur in mein Herz getroffen. Er sagt, all das tangiert mich nicht. All das ist nicht entscheidend. All das ist nicht wichtig. Warum? Weil ich nicht darum laufe, mich selbst zu verwirklichen. Weil ich nicht dafür laufe, dass ich immer zu meinem Recht komme. Weil ich nicht dafür laufe, dass es mir immer gut geht. Weil ich nicht dafür laufe, dass alles immer glatt gehen muss, sondern ich laufe für ein höheres Ziel. Ich laufe für eine größere Sache. Ich laufe dafür, dass Menschen mit dem Evangelium der Gnade Gottes erreicht werden. Ich laufe dafür, dass Menschen, die in Finsternis sitzen, wieder ein Licht aufgeht. Ich laufe dafür, dass Menschen, die keine Perspektive mehr haben, die hoffnungslos sind, wieder erleben, dass der lebendige Gott in ihr Leben hineinbricht. Und darum geht es in unserem Leben. Darum geht es als Gemeinde. Und es macht mich manchmal ziemlich traurig, wenn ich auf mein eigenes Leben gucke, aber auch wenn ich höre von Menschen, die keine Lust mehr haben, die aufgegeben haben und sagen, nee, ich mach nicht mehr mit, das passt mir nicht, der hat mich verletzt, jetzt ist vorbei, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde, ich will nicht mehr weitermachen. Und ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen und jetzt herausfordern. Ich möchte einen Moment der Stille uns geben, dass wir uns wieder bewusst machen neu, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Nicht mit uns selbst, nicht mit unserem Recht, sondern mit dem Gott, der auf seinem Thron sitzt und herrscht. Und er ruft uns heute Morgen. Er ruft uns und fragt, wen kann ich senden? Und ich möchte für uns beten, aber ich möchte eine Minute geben, wo du einfach überlegst, okay, wo sind Menschen in meinem Umfeld, in meinem Leben, die brauchen Gott in ihrem Leben? Die brauchen eine Begegnung mit Jesus. Und du darfst dir gewiss sein, warte nicht erst, bis Jesus ihnen begegnet, sondern wenn du ihnen begegnest in ihrer Not, dann begegnet Jesus ihnen. Und ich möchte einfach diesen Moment der Stille geben und dann nochmal für uns beten. Herr Jesus, so wie die Lautstärke der Engel, die Stimmen der Engel in deinen Tempel Bewegung hineingebracht haben und die Fundamente erschüttert wurden, vibriert haben, so soll dein Wort Bewegung in unser Leben hineinbringen. So soll dein Wort Bewegung in unser Herz bringen. Und ich bete, Herr, dass du uns ganz neu begegnest. Und Herr, du bist heute Morgen hier und durch deinen Heiligen Geist fragst du uns, wer wird für uns gehen? Vielleicht, wenn du es möchtest, lass uns mal zusammen aufstehen. Als Gemeinde, als ein Zeichen, wir sind bereit. Wir sind bereit. Herr, und wir wollen gemeinsam sagen, sende mich. Nicht sende den, sende meinen Pastor, sende den Lobpreisleiter oder irgendeinen anderen Christ, sondern sende mich, Herr. Lass unser Leben eine Antwort sein, Herr. Eine Antwort auf all die Probleme, die es in dieser Welt gibt. Und Vater, ich habe heute Morgen nur einen Wunsch, dass du heute Morgen uns begegnest, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist Und dass egal, wo wir in dieser Woche hinkommen und Menschen begegnen, dass sie dir begegnen. In Jesu Namen. Amen.